Wer möchte, kann gerne noch aufstehen. Ich würde gerne für Papa noch mal beten vor der Predigt. Herr, ich danke dir dafür, ja, dass Papa jetzt hier predigen kann. Herr, ich danke dir dafür, dass du ihn erfüllt hast mit deinem Heiligen Geist, Herr, dass du ihm was aufs Herz gelegt hast für uns, Herr. Und ich bitte dich, dass wir unsere Herzen öffnen können und dass du ja durch ihn zu uns sprichst, Herr, und dass wir das wirklich in uns aufnehmen können, Herr. Amen.
Ja, danke, lieber Sohn. Ich fange mit dem Schlüssel an. War interessant, dass du das Bild mit dem Schlüssel gewählt hast. Das war zwischen uns beiden nicht abgesprochen, aber ich will euch eine kleine Sache erzählen, die mir gestern passiert ist. Und wenn mir Dinge passieren, die mir sonst nie passieren, ne, dann wittere ich kein Orakel, aber manchmal frage ich dann den Herrn, Herr, willst du mir irgendwas sagen? Ja, dass manchmal ja Wendungen, ne, die in unserem Leben passieren, dazu auch dienlich sein sollen, dass wir aufmerksam werden und vielleicht, Mensch, Jesus, willst du mir irgendwas sagen? Und gestern war es so, dass ich Schlüssel abgegeben habe, was ich sonst nie tue. Ne? Seit bestimmt 2, 3 Jahren oder jedenfalls 1,5 Jahren sind die Schlüssel genauso da dran, wie sie jetzt auch da dran sind. Und gestern war das Erste, dann kam ich eine Nachricht von dir, Verena, oh, können wir nicht irgendwie 8:45 schon rein irgendwie, wie ist denn das und so, wer könnte uns da aufmachen? Habe ich dann gedacht, Mensch, will ich schon 8:45 da sein? Schon ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das umsetze hin und her. Naja, kurzum, kam ich drauf, okay, ich werde den Schlüssel deponieren. Ja, dann habe ich den also draußen ganz geheim versteckt, ja, und habe ein Foto gemacht und habe gesagt, hier Verena, da findest du den Schlüssel und das hat dann auch super funktioniert, jetzt ist er wieder hier und Gemeinde wurde auch nicht ausgeräumt, Gott sei Dank, alle Technik noch da. Kurze Zeit später ergab sich so, also gestern war der Megatag bei uns, Tochter Sarah Geburtstag. Ja, Tochter Hannah hatte Präsentation an einer Arbeit, an der sie monatelang geschrieben hatte, Schloss Thurn, ja, also mehr Festakt mit, also Wahnsinn, waren wir auch da, dann hatte Onkel Chip ja auch noch Geburtstag, ja, und Daniel, du hattest Tag der offenen Tür, wo Papa auch noch vorbeigehen sollte, dachte ich, das streiche ich, aber ich habe dann morgens zusammen mit Kerstin gebetet, hat ein bisschen Eindruck, nee, da sollst du hingehen. Da habe ich gedacht, machst du jetzt mal besser, ne, wenn der Herr das schon rät. Kurzum, es war ein sehr umfangreicher Tag. Und da war auch, weil wir einen Bus haben, dass wir ein paar Sachen zur Montessori-Schule zurückgefahren haben. Ja, und nun war ich aber schon wollte ich Richtung Chip unterwegs sein. Und kurzum, Kerstin, gebe ich dir den Schlüssel, weil ich mache da ja so ein bisschen Religionsunterricht. Deswegen habe ich einen Schlüssel zur Schule und habe dann meinen nächsten Schlüssel abgegeben. Ja, also ich habe nicht den Löffel abgegeben, glücklicherweise. Ne? Habe dann den Schlüssel abgegeben und dachte schon, Sinn. Bund sieht ganz schön klein aus, dachte ich schon, weil das mache ich sonst echt nie. Und da habe ich mich dann schon gefragt, Herr, willst du mir was sagen? Und deswegen möchte ich das durchaus so annehmen. Ne? Interessant, dass dein Sohnemann direkt dann was mit dem Schlüssel macht, ne? Und will das nochmal so unterstreichen. Ne? Okay, benutzt den Namen Jesus. Ja? Benutzt den Namen Jesus, so wie Daniel das dargelegt hat. Ne? Im Gebet, dass es Dinge aufschließen und Dinge zuschließen kann. Ne? Wir haben das Gebot, dass wir den Namen Gottes nicht missbrauchen sollen, ja, aber die Logik ist ja, dass wir ihn gebrauchen, dass wir den Namen Gottes sehr wohl gebrauchen und dass wir ihn nur nicht schlecht gebrauchen, ist das Gebot. Das Gebot ist aber nicht, ihn nicht zu gebrauchen, ja, und im Namen Jesu zu beten und diese Autorität, die dir und mir schenkt, anzuwenden. Ja, soweit mal ein kleiner Impuls, ein kleines Zeugnis am Eingang und ja. Ja, ich habe euch eine Botschaft mitgebracht, die, sage ich mal, eine, sage ich, vielleicht prophetische Gründung hat, nenne ich das jetzt mal. Weil wenn du das Alte Testament liest, dann hast du ja auch die Prophetenbrüche, ob es jetzt Hesekiel, Jeremia und so weiter oder die kleineren Propheten, die nur deswegen klein heißen, weil der Textbestand kleiner ist, nicht, dass sie unwichtiger wären oder so, sondern es gibt eine Menge prophetische Texte, die immer wieder in der Art funktionieren, dass der Prophet etwas beschreibt, was gerade in Israel abläuft und den Menschen hilft, es mit den Augen Gottes zu sehen, eine geistliche Sicht zu haben, um bei Zeiten gewisse Weichen umzustellen und sich zu verhalten. Denn das ist eine Art und Weise, wie Gott auch wirkt oder auch wie er als guter Hirte zu uns wirkt, dass er uns hilft zu sehen. Weil sonst läuft es nämlich so, es läuft, wie es läuft und dann ist man und irgendwann läuft man irgendwo gegen. Das ist jetzt nicht wirklich schlimm, hier gegenzulaufen, ja. Aber nehmen wir mal an, gestern hatten wir hier eine Taufe von der Emmaus-Gemeinde, da war Wasser drin Und nehmen wir an, hier würde irgendwie jemand so kommen und weiß es eben nicht. Ein Kind läuft hier rum und landet da drin. Das wäre gefährlich, ja? Und so gibt es für unser Leben auch natürlich Momente, die gefährlich sind. Aber wo Gott eine Chance gibt, hier pass auf, so und so stehen die Dinge. Wenn ihr diesen Weg weitergeht oder wenn ihr das überseht, könnte es ein Problem geben. Aber ich saß dir bei Zeiten, glaubt und kehrt um. Eine Sache wie prophetischer Text in der Bibel auch zu verstehen ist. Bei Zeiten praktisch wie so ein, vielleicht auch so eine Art geistliches Fernrohr, Blickweite zu geben und darauf gut reagieren zu können. Und eine Art, wie Gott hilft. Ich habe euch einen Text aus 2. Korinther mitgebracht. Und dort geht es darum, wie Paulus auf Mission ist. Paulus ist auf Mission. Und ich weiß nicht, was du für ein Bild in dir trägst, wie das Christentum sich mal am Anfang ausgebreitet hat. Vielleicht sieht das Bild so aus, wow, die sind losgezogen und die haben die Welt erobert. Und die Wunder sind passiert in der Urgemeinde und die Toten sind auferstanden. Und es ging durch die Länder und die gingen voran. Und von einer gewissen Seite ist das auch richtig. Aber es gibt auch die andere Seite, das war richtig harte Arbeit und das war richtig gefährlich. Und ein Paulus erzählt dann, dass sie ihn mehrfach gesteinigt haben, dass er Stockhiebe bekommen hat. Schiffbruch, okay, weil das Reisen war nicht so leicht. Und, wo man sich gegen ihn gestellt hat. Und diese Verfassung, wo sich's gegen ihn stellt, ist auch gerade so dieser Text aus den ersten Versen des 2. Korintherbriefs, Kapitel 1. Und ich lese mal die Verse, so 3 bis 10, und mache dann zwischendrin einen kleinen Sprung, 6 und 7 überspringe ich mal. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selbst getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Jetzt mache ich, wie gesagt, einen kleinen Sprung. Denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren, über unsere Kraft, sodass wir am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Ja, so erzählt Paulus. Sie sind in solch eine Bedrängnis geraten, dass sie gar am Leben zweifelten. Was hat er da gemeint? Auch mit Asien. Mit Asien meint er jetzt weniger Korea oder China oder so, sondern mit Asien meint er, das ist so praktisch so, ja gerade so der Syrien, Türkei, so, ja, so Mittlerer Osten, da ist er da. Und jetzt ist auch so gerade, meint er, Ephesus, ja? Ephesus ist ja heutige Türkei. Ägäis, wenn ich das richtig sehe, genau. Und da hatte es richtig Ärger gegeben. Das war ein großes heidnisches Zentrum. Da wurde die Diana verehrt, ja, so. Und dann hatte der Paulus den Handel dort gestört, sag ich mal. Weil die haben dann von der Diana so kleine Götzenfiguren, also ein Kram verkauft und damit ein ordentliches Geld gemacht. Und dann kommt er damit, dass es nur Götzen sind und dass ein Gott eigentlich ein anderer ist und hat damit richtig Ärger angerichtet. Und da gab es einen Demetrius, der ein Kopf dieses Geschäftes war und er hatte einen Megafeind. Er wurde bedrängt. An anderer Stelle schreibt er in Apostelgeschichte, dass sie in Ephesus mit Tieren gekämpft haben, also Schluss zu folgen. Sie wurden inhaftiert, in eine Arena gebracht, so für Schaukämpfe und da haben sie Schlimmes erlebt. Eine Situation, wo er auch am Leben oder auch die, die mit ihm waren, am Leben zweifelten. Starke Bedrängnis. Am Anfang des Textes habt ihr das Wort Trübsal gehört. Trübsal ist ein altes Wort, was wir nicht so oft verwenden, würde ich sagen. Außer natürlich, wenn wir im Hauskreis vielleicht so einen Text lesen, wo das gerade mal vorkommt. Aber ich werbe mal dafür, sich gewisse Begriffe aus der Bibel so zu erschließen, weil unsere Sprache gerade jetzt in den Jahren ist nicht reicher geworden mit WhatsApp und Co., sondern eher ärmer geworden. Und dass es manchmal die Gefahr ist, dass wir wichtige Größen sprachlich verlieren. Zum Beispiel war vor 10, 20 Jahren auch noch durchaus fähig, zwischen Neid und Eifersucht zu unterscheiden. Ist gut, wenn man beides kennt, weil beides sind nämlich verschiedene Sünden. Und wenn man nur eins hat, kann man sich von dem einen auch gar nicht so gut umkehren, zum Beispiel. Ja? Oder manche Größen als Bedrängnis gar nicht zu verstehen. Die Trübsal, davon bespricht. Was ist das Trübsal? Trübsal ist das, man könnte sagen, wenn es dich von verschiedenen Seiten knetet. Das ist anstrengend. Das macht dir Schwierigkeiten. Da weißt du nicht so richtig, was du tun sollst. Und da macht vielleicht der Körper die Gesundheit auch noch. Und es drängt und drängt und es zieht dich ein Stück runter. So eine Art von, das ist so irgendwo so trübe, das ist eine Beschreibung von Trübsal. Es ist also nicht einfach nur, irgendwie ist es langweilig, irgendwie ist es schwierig. Trübsal ist etwas, was einen wirklich fertig machen kann. Ja? Und ich habe es gerade ein bisschen angedeutet, wie die Situation vom Apostel Paulus so aussah. Und diese Trübsal war so stark, dieses auch Martern der eigenen Seele, was er erlebt hat, dieses Drücken auf den Geist war so stark, dass er gar schreibt, beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten lebendig macht. Es gibt diese Bedrängnisse. Es gibt diese Dinge, die richtig drücken und einen fertig machen, die uns in eine Trübsal bringen, die den Glauben runterdämpfen, die den Geist schwach machen, die das Lachen manchmal ein Stück schwerer machen. Ich meine jetzt nicht die Größe persönlicher Krise zuerst, sondern es war praktisch dieses Leben, in dem er war, ja? Dieser Dienst als Apostel. Das ist eine Frage, was hat das mit dir zu tun? Was hat das mit uns zu tun? Und ich glaube, dass es wirklich in der Tat ein ganzes Stück mit uns zu tun hat. Und zwar, dass wir tatsächlich in einer Zeit leben, wo wir von diesen Bedrängnissen doch ein ganzes Stück mehr haben, als das in anderen Jahren der Fall war. Wenn ich jetzt mal so 5 Jahre zurückgehe oder vielleicht 15, 25 Jahre zurückgehe, wenn ich mal so denke, wie sah die Welt im Jahr 2000 aus? Nicht, dass es dort keine Nöte gegeben hätte, alles in Ordnung gewesen wäre. Das will ich nicht sagen. Die Welt hatte immer ihre Ansprüche, das Leben war jetzt nie einfach nur ein Selbstläufer. Aber irgendwie hat sich die Welt, glaube ich, ein Stück verändert. Vor einiger Zeit, das ist noch nicht so lange her, hat Bundeskanzler Olaf Scholz im Zuge des Ukraine-Konfliktes gesagt, wir haben eine Zeitenwende. Wir haben eine Zeitenwende. Und ich glaube auch, obwohl er jetzt meines Wissens kein gläubiger Mann ist, dass er durchaus ein geistlich richtiges, ein prophetisches Wort über diese Zeit gesagt hat. Dass wir in einer Zeitenwende leben, dass sich viel verändert hat. Ich erinnere mich an einen Ausspruch, ich glaube, es war von Martina Schwember, ich bin nicht mehr ganz sicher, oder war es jemand anderes älteren Semesters, als so Fernsehbilder kamen, dass die Panzer in der Ukraine rollten, wo die Erinnerung kam, an den Zweiten Weltkrieg, wie das damals war, wo damals auch Panzer fielen. Boah, ist es wieder soweit. Und ich persönlich, ich bin Baujahr 74, ich bin auch in so einer echt sicheren Zeit aufgewachsen. Ja, so viel hatte sich beruhigt. Ich kenne immer nur, es wird leichter, die Grenzen öffnen sich und alles ist gut. Russland ist friedlich und man ist jetzt miteinander. Man hat sich gefragt, ich war 95, war ich bei der Bundeswehr. Da stellte man auch schon die Fragen, Bundeswehr, brauchen wir das eigentlich noch? Und überall da, dann hat man natürlich mal hier eine Schulung gehabt oder da ein Manöver. Und wo man hinkam, war immer der Punkt, was baut man jetzt ab? Braucht man das noch? Ach, und so ging das immer weiter runter. Manche Truppenteile wurden gar nicht mehr neu ausgestattet. Ich war noch gut dran. Ich durfte noch den neuen Fleckentarn bekommen und sah da ein bisschen schick aus. Ne, fand ich jedenfalls als das alte Steingrau. Ja, so war das damals. Und das ging dann weiter, okay, Bundeswehr brauchen wir in Europa eigentlich nicht mehr. Naja, Auslandseinsätze, so hat sich das verändert. Und wie hat sich die Zeit verändert? Ein Stück weit ist der Ost-West-Konflikt zurückgekommen und ich glaube, jeder hat verstanden, dass es nicht nur irgendwie da so ein regionaler Konflikt ist, so wie der Ost-West. Ja, also ich sage nur Ostwende, ist vielleicht gar nicht schlecht. Ja. Jeder hat verstanden, dass das nicht so ein Ding ist wie Georgienkrieg oder sowas, ne? Sondern das hat etwas verändert. Und auch wenn es dort, ich weiß nicht wie, aber auch wenn es dort im halben Jahr in der Ukraine Frieden gibt, wird die neue Welt nicht mehr die alte sein. Hat sich verändert. Plötzlich wird wieder über Atomwaffen gesprochen. Ja? Plötzlich wird wieder über Atomwaffen gesprochen. Vor ein paar Tagen lese ich einmal mal kurz so eine Nachricht, ja, die USA schicken ein Atom-U-Boot ins Mittelmeer. Ja, Putin hat jetzt den Vertrag gekündigt, Atomtests sind jetzt wieder drin. Das hörte damals mal auf. Damals, als ich jung war, in den 80ern und so, war es Abrüstungsverträge und so. Und plötzlich kommt so ein Zeug wieder. Ein Pistorius, ein Verteidigungsminister in Deutschland, also der Verteidigungsminister von Deutschland, Verteidigungsminister, sagt, die Bundeswehr muss wieder kriegstauglich werden. Kriegstauglich. Ich weiß nicht, ob dir das sprachlich aufgefallen ist, wo Sprache sich verändert und Dinge sich verändern. Was passiert das? Das kann man sagen, ach, das nervt mich, aber ach, komm, muss das denn jetzt, ey, jetzt bin ich auch hier im Gottesdienst, da kann man nicht über sowas reden, aber ich glaube, gerade hier ist es auch wichtig, weil darin leben wir ja. Und ich stehe dafür, dass Gemeinde nicht einfach nur ein Ort ist, wo man einfach mal ausschaltet und sagt, jetzt suche ich eine Ermutigung, weil Jesus mich lieb hat und Gott sei Dank bin ich jetzt mal nicht da draußen. Sondern ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir diesen Frieden, diesen Trost bei Jesus brauchen, finden müssen, ja, aber dass wir als Gemeinde solche Dinge angucken und geistliche Lösungen dafür finden. Und dem soll diese Predigt dienen. Zeichen der Zeit zu erkennen, geistlich zu bewerten und dann Antworten von Jesus zu finden und nicht von dem inneren Schweinehund, der uns einwohnt, oder die Bibel würde sagen, dem Fleisch, das in uns wohnt, sondern dass wir wirklich, Mensch, Jesus, was sagst du uns jetzt? Wie können wir jetzt Gemeinde sein? Weil Dinge können uns auch in die Bedeutungslosigkeit wirklich bringen. Diese Ost-West-Geschichte. Und dann nehmen wir ein zweites Feld. Und ich nehme mal das Feld Familie. Was ist mit Familie in den letzten 20 Jahren geworden? Familie. Heute ist es was Besonderes, wenn Kinder mit Mutter und Vater aufwachsen. So kommt es mir vor. Das ist wirklich was Besonderes. Das fällt auf, wenn das irgendwo mal stattfindet. Ich weiß noch, als ich in der Grundschule war, da gab es einen Mitschüler, da waren die Eltern geschieden. Das war was Besonderes. Das war in den 80er Jahren. Heute ist es was Besonderes, wenn die einfach bei Vater und Mutter, also jetzt beim selben Vater, bei derselben Mutter, wirklich aufwachsen. Und das ist auch nicht, boah, was ist da passiert? Nee, ist ganz klar. Warum? Weil sich eine große Stimme erhoben hat, die sagt, nee, Ehe kann man auch so machen. Leben kann man auch so machen. Frei müssen wir sein. Den Wert der Freiheit ohne irgendwelche begleitenden Werte von Rücksicht, von Treue oder gar Gottesfurcht so zu erheben. Was ist mit Familie geworden? Man hat viel über die Frau gesprochen, über die Rolle der Frau, die Stellung der Frau. Ich war im Juni, war ich auf einem Seminar. Es ging eigentlich um Burnout-Prävention für Gemeinden. Ja? Also, dass Gemeinden geschützt werden, sich nicht zu überfordern, wie auch immer. Du kannst ja auch in so eine kollektive Erschöpfung, Depression, was ich was komme. Eigentlich eine gute Fragestellung, deswegen war ich ja auch da. Und ein Nachmittag drehte sich doch tatsächlich darüber, wie im Jahre 2023 die Frau befreit werden muss in Deutschland. Ja? Und wie wichtig das Gendern ist, ja? Dass die Kinder begreifen, dass sie, ne, Schulung in Elztal, ne, es geben wir viel Geld aus für die Akademie, die es dort gibt, ja, so, wie wichtig es ist, dass wir das Gender-Ding richtig umsetzen, ne, dass wir das Leben, dass wir unser Bild von Mann und Frau verändern, von den Geschlechtern verändern, was ja auch dann heißt, zwei Geschlechter sind nicht genug, es müssen Minimum drei sein, aber besser noch mehr. Und ich mir das so angehört habe und das Erste war, ich habe mich erschrocken, boah, das, erstens passt das thematisch nicht wirklich hierhin. Zweitens, ey, dafür geben wir in unserem Bund Geld aus. Was soll denn das? Drittens, okay, aber wo ist denn eure Wahrnehmung, was mit Familie in unserer Gesellschaft oder auch in unseren Gemeinden passiert? Ja, dann redet ihr das und das von Freiheit, aber wo ist denn das funktionierende Leben? Ja, weil so rumtheoretisieren und so weiter, ja, man muss es ja auch leben irgendwo. Das hat mich erschrocken. Das waren jetzt nicht irgendwelche ignoranten, was weiß ich, Gruppe von Menschen. Das war in unserem Baptistenbund. Ehe für alle, haben wir uns eh schon dran gewöhnt. Im Fernsehen gehört es oft dazu. Der vor 10 Jahren war es so, irgendwo musste doch noch so ein homosexuelles Paar irgendwo auftauchen. Heute ist es ganz normal, möglichst auch mit irgendwelchen Zeichen der Zuneigung, die dann im Fernsehen gezeigt werden, kannst dem auch nicht ausweichen. Natürlich kann man umschalten, was auch nicht verkehrt ist an gewissen Stellen, aber finde ich mich noch zurecht? Finde ich mich noch zurecht? Und deswegen habe ich das Gefühl, du kannst, also es ist eine Art von prophetischer Deutung, du kannst das anders deuten oder so, es ist ein Angebot, ne? Dass irgendwo eine Frage in unseren Herzen aufkommt, eine Suche, wo bin ich zu Hause? Ja? Wo bin ich in meinem Leben zu Hause? Wo? Ne, natürlich hast du eine Adresse, wo du wohnst, ja, und aber etwas ist, wo sich die Welt, die direkte Welt, in der wir leben, so umfänglich verändert hat, dass etwas entstehen kann, ist mein innerer Mensch hier noch zu Hause? Wie geht es mir hier eigentlich? Wie läuft denn das hier? Und ich kriege das zum Beispiel damit. Zum Teil ist man natürlich auch weiter weg. Deswegen habe ich hier das gemalt. Vielleicht hast du dich gefragt, was das damit wohl auf sich hat. Ne? Und damit habe ich eine kleine Skizze, ist vielleicht nicht für jeden deutlich, aber doch für einen. Stell dir vor, das ist dein Leben, dieser Kreis, ja, der aus verschiedenen Teilen besteht. Ja? Und diese Dinge, die ich jetzt erzähle, da ist dein Leben mit diesen Problemen oder diesen Themen konfrontiert. Ne? Was ich jetzt zum Beispiel mit der Kriegssituation erzählt habe. Ja? Oder was ich jetzt mit der Familie erzählt habe. Ja? Oder gleich kommt noch ein dritter Punkt. Ja? Und das kann natürlich eine große Kontaktfläche dieses Problems schaffen. Gleichzeitig kann es natürlich sein, du bist schon 70 Jahre plus und so weiter, das Thema Familie ist irgendwie anders besetzt, damit musst du dich nicht mehr kümmern oder Politik interessiert dich nicht so viel, dann ist das natürlich dann kleiner, dass es dich nicht so sehr drückt. Ich glaube aber, dass es in der Breite uns an sehr, sehr vielen Stellen drückt, weil es so viel ist. Dieser ganze Gender-Kram zum Beispiel, der geht bis in den Kindergarten. Da, wo zum Beispiel manche, jetzt keine Parteien nennen, du kannst dir das selber zuordnen, manche Parteien ist es wichtig, dass in die Schule, bis in den Kindergarten Dinge wie Frühsexualisierung und diese Dinge wirklich gehen. Das Thema Israel. In Israel hat es schon immer gekracht, sage ich jetzt mal. Seit ich Nachricht mitbekomme, ist in Israel oft was los. Wobei, dass ich einen richtigen Krieg mitbekommen habe, das Ding von 2008 lasse ich jetzt mal raus, weil im Vergleich zu Yom Kippur und anderen ist es dann doch noch kleiner und so. Boah, jetzt gibt es richtig Krieg in Israel. Und die Frage ist, wo läuft es hin? Und vor allen Dingen ist es nicht mehr Israel, so war es vor 20, 30 Jahren, da gab es die Anschläge in Israel, da gab es die Attentate in Israel. Und man hat in Europa da manches Mal gesagt, Mensch, wie können die nur, die müsst ihr so und so. Und plötzlich seit 15 Jahren ungefähr kennen wir Terror und Anschläge auch hier in Europa. Und was wir jetzt vor allen Dingen auch kennen, ist, dass wir plötzlich Demonstrationen bei uns in Deutschland haben. Da laufen doch tatsächlich in Deutschland mit aller Demokratie, mit aller Rechtsstaatlichkeit, wo ich sage, Mensch, da kann man echt gut leben, laufen tatsächlich Demonstranten hier drüber über die Straße und sagen, wir bräuchten hier ein Kalifat. Heißt islamischer Gottesstaat. Wie kann das sein? Wo ich denke, was passiert in meinem Land? Was passiert hier mitten unter uns? Und plötzlich auch zu sehen, Islam muss man natürlich auch nicht alle in einen Topf schmeißen. Ja? Es gibt auch einen sehr friedlichen Islam, auch einen sehr säkularen, so liberalen Islam, aber es gibt eben auch einen sehr entschlossenen und bis hin auch gewaltbereiten, fanatischen Islam, auch bei uns hier in Deutschland. Und plötzlich muss man aufwachen und merken, die gehen auf die Straße, die äußern sich sehr wohl und die sind durchaus auch zu mehr als Worten bereit an vielen Stellen. Was heißt das für unser Land? Was heißt das für unser Land? Das wäre vielleicht auch so dieses, Mensch, Religion. Welche Religion läuft hier in unserem Land eigentlich? Und dann ist die Frage nach der Kirche. Irgendwie kommt die Kirche immer wieder in die Nachrichten, weil es wieder irgendeinen Missbrauchsskandal gegeben hat oder irgendeine andere Kuriosität. Auch Kirche, die viele Werte verlassen hat. Auch in unserem Bund. Ich habe Theologie studiert in Elzey von 2005 bis 2010. Es war ganz normal, dass viele die Allversöhnung vertreten haben. Von den Dozenten, ja, von den Studenten zum Teil auch, oder sind dann dahin gewandert in diese Überzeugung. Ja, also dieser Gedanke, wir sind die Baptisten, wir sind die Guten und wir lieben die Bibel, wollen Menschen für Jesus gewinnen. Ja, das gilt für eine ganze Menge, aber für ganz viele gilt es auch nicht. Und die sind voll auf Gender. Ja, wie ich das von diesem Seminar erzählt habe, wie ich das von der Bundeskonferenz in Kassel leider kenne, diese Sachen. Man hat sich vor 20 Jahren drüber unterhalten, wie stehen wir zur Homosexualität als Baptistenbund. Heute kannst du dir auf YouTube eine homosexuelle Trauung, EFG Charlottenburg, anschauen. Einer, der mit mir studiert hat, kam dazu, dass er irgendwie doch das gleiche Geschlecht liebt und ist weiter Pastor in unserem Bund. Das ist die Welt, wie sie sich verändert hat. Und ich finde diese Themen nicht so richtig cool, aber ich finde sie wichtig. Und ich finde es auch wichtig, dass wir als Gemeinde von Zeit zu Zeit uns wahrnehmen, auch das klar mitzubekommen, weil auf diese ganzen Geschichten, ich könnte jetzt noch 2, 3 andere Geschichten sagen, aber es geht nicht um diese Geschichten, es geht um das Thema Trübsal oder auch Bedrängnis und wie wir darauf antworten. Weil es gibt eben die Möglichkeit, dass man den Kopf in den Sand steckt. Ich lebe zum Beispiel im schönen Pretzfeld, ist wirklich schön. Und wenn das Sommer wird und dann die Bäume blühen, ist echt der Hammer. Dann kommen noch die Hasen raus und morgens siehst du einen Fasan irgendwo stehen. Also ich weiß nicht, ob es irgendwo schöner ist. Ne? Vielleicht in Mirsberg, ja, aber ansonsten muss man gucken. Okay. Und da kann man schon gut abschalten und es ist auch gut, wenn die herrliche Schöpfung Gottes zu uns spricht, wenn sie unser Herz hochhebt, wenn wir den Herrn preisen, egal wie die Welt aussieht. Das ist richtig und das ist gut. Ja? Aber aufzupassen, dass es nicht in eine Weltflucht endet. Ja, ich bin draußen, ich vergesse das mal alles. Boah, gut, dass ich nicht Verantwortung trage, gut, dass ich nicht zuständig bin. Ich weiß nicht, ob das als Christ überhaupt möglich ist, sondern als Gott uns auch fragt, okay, Schwester A, Bruder B, du siehst die Nachrichten, was sagst du dazu? Dass Jesus lebt, mit uns redet und uns sieht und auch so ein Interesse hat. Was ist denn in deinem Herz damit? Geht dich das was an? Weil Jesus sagt, mich geht es so viel an. Mich berührt es so tiefst. Und du bist mein Jünger, du bist meine Jüngerin. Geht es dich auch an? Nicht alles auf einmal und so weiter, ja, nicht der Punkt. Aber überhaupt. Es gibt natürlich auch die Variante des Angriffs, ne? Dass man denkt, das kann ja alles nicht sein und so. Und dann selber sein Herz hart zu machen und zu hassen und zu verurteilen. Auch ein richtig übler Weg. Und ich glaube, dass es eine Zeit ist, wo wir jünger werden müssen. Ich schreibe das hier mal. Wir müssen jünger werden. Das ist ein gewisses Wortspiel. Und ich weiß nicht, wie weit du da drin bist, zu wissen, wenn du im Neuen Testament das Wort jünger liest, steht da eigentlich gar nicht jünger. Da steht nichts von alt und jung im Sinne von jung. Wenn dort im Griechischen ist, dann steht dort matetes, ja, das kommt von mantanao, kleiner griechischer Exkurs, und kommt von verstehen. Ja? Und es meint sowas, stell dir einen Berufsschüler vor, ja? Der eine Zeit lang im Betrieb arbeitet, eine Zeit lang in der Schule ist, Theorie und Praxis verbunden. Das ist damit gemeint, mit dieser Art des Verstehens. So ein Versteher, ja. So ein Versteher könnte man ganz so übersetzen. Und der Luther, das war ja das Besondere am Luther, dass er irgendwie so eine Gabe von Gott hatte, Dinge irgendwie nochmal so in ein Wort zu bringen, was so von der Grammatik es zwar nicht ganz trifft, im Geist aber ins Schwarze trifft. Ne? Und das hat er mit dem Wort Jünger auch geschafft, was wir seitdem immer übernommen haben. Und ich kenne auch keine Übersetzung, wo dieses Wort von Luther nicht verwendet worden wäre. Nach dem Motto, der Jüngere lernt von dem Älteren. Und indem ich jünger bin, bin ich auch kleiner als der Größere. Indem ich der Jüngere bin, bin ich noch nicht so weit wie der, dem ich nachfolge. Bescheidenheit, Demut sind normale Begleiter. Und so statt eines Wortes, was im Buchstaben genau übersetzt, doch ein Wort geschaffen zu haben, wenn man es denn so versteht, was genau das beschreibt, worum, oder ein ganzes Stück beschreibt, worum es bei Jüngerschaft eigentlich geht. Ich möchte mit dir nochmal auf diesen Kreis gucken. Ja? Wenn das so der Kreis des Lebens ist mit Bereichen, in denen du lebst, und dann könnte die Kontaktfläche ziemlich groß werden. Wenn du ein politisch interessierter Mensch bist, kriegst du zum Beispiel vieles sehr intensiv mit. Das ist nicht einfach. Ja? Aber das Leben ist ja mehr als die Außenwelt. Dazu kommt ja nochmal das eigene Leben, wo es dich von außen drückt und einlässt. Nehmen wir an, Menschen, die umgezogen sind. Ja? Oder in eine Familie kommt Pflege. Dass du gepflegt werden musst oder dass du dienst, jemand anderen zu pflegen. Und wer das mal so ein bisschen miterlebt hat, auch wie es Leuten geht, die dauerhaft über Jahre jemanden in der Familie pflegen, ne? Ich meine jetzt mal härtere Pflege gerade, was mit diesen Leuten zum Teil passiert, was es für eine gewaltige Aufgabe, zum Teil auch erdrückende Last sein kann, Pflege zu tun. Ja? Dass also zu diesen Dingen von außen, die das Leben so hat, und das war immer so, ja, einfach hier durchaus noch Sachen kommen können. Oder eine Scheidung. Ein Kind wird krank. Oder die Kinder sind einfach aus dem Haus gegangen. Plötzlich kommst du in einem Lebensabschnitt an, wo die Kinder einfach dich zwar noch lieb haben, meistens, ja, aber du führst dieses andere Leben. Menschen kommen in den Ruhestand. Für manche ist dann so, oh, endlich bin ich diese Maloche los und die freuen sich total. Andere waren durchaus sehr glücklich auch in ihrem Arbeitsleben. Hat Spaß gemacht mit den Kollegen. Es war eine Aufgabe, die ihnen was auch gegeben hat. Es war Sinn. Man hat gemerkt, man konnte Menschen was Gutes tun. Ja? Arbeit muss nicht immer nur eine Last sein. Und die dann in den Ruhestand kommen und viele gute Dinge plötzlich wegfallen. Und das echt eine Last ist, dieses neue Leben so zu finden. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, wo es ein Übermaß an dieser Bedrängnis gibt. Und deswegen ein Übermaß der Last von Trübsal. Könntest du noch was über Reichsbürger erzählen, über Verschwörungstheorien und. Ja? Was dafür ist, es ist schon eine Zeit, wo wirklich das Laster an den Lasten einige mehr sind. Und dass es eine Antwort ist, in einer ganz neuen Qualität zu sagen, okay, Jesus, ich folge nicht nur nach, weil ich dich liebe, weil es richtig ist und weil ich in die Ewigkeit kommen will, was absolut legitime Dinge sind, sondern vielleicht an diesem Punkt, und das ist die Herausforderung, auch wenn man 20, 30 Jahre dabei ist, ein alter Hase ist mit Jesus, ja? Ein alter Hase ist mit Jesus, ein Stück weit sich demütigen muss, okay, ich bin irgendwie, es ist einfach so, ich gucke mir mein Leben an, ich gucke mir an, wie es mir geht. Es ist irgendwie, ich brauche dich, Jesus. Es ist irgendwie so ein bisschen so, als wenn ich noch gar nicht so lange mit dir unterwegs bin und noch gar nicht so alt bin, weil jemand, der seine 40, 50, 60 Jahre hat, der hat ja im Leben schon was hingestanden, ja? Der ist ja nicht am Anfang. Aber wenn diese ganze Umfeldveränderung, diese Lebensveränderung kommt, kann es so sein, als wenn es dich 10, 20, 30 Jahre zurückwirft und du einfach mit Jesus wie ein größeres, nicht nur Update, ein größeres Upgrade brauchst. Ich muss es irgendwie nochmal neu lernen. Das haben zum Beispiel in Corona manche mit dem Thema Staat durchbuchstabieren müssen. Plötzlich lebst du in Deutschland wie damals in der DDR, zu schlimmsten Zeiten. Ausgangssperre, da Kontrollen. Bei uns in Kirch-Ehrenbach, ein Dorf weiter, haben sie bei besten Corona-Zeiten mal so drei Leute angehalten. Ne? Ein Vater mit seinem Sohn, mit seinem dann ein anderer Vater, der Opa. Drei Generationen. Es durften aber nur zwei damals miteinander draußen rumlaufen. Und die haben dreimal 150 Euro gelascht. Wie krank diese Zeit. Und manch einer ist in Zweifeln gekommen, geht das hier in unserem Land noch die richtige Richtung? Kann das noch so sein? Ist es wieder 38? Ist es 39? Oder irgendwo so? Ja? Entsteht hier wieder ein autoritärer Staat? Was ist hier los? Das hat Leute so fertig gemacht. Die nicht ein Update brauchten, sondern ein Upgrade. Herr, wie kann ich das hier verstehen, Jesus? Wie kann ich hier leben? Wie geht denn das hier? Wo du neue Antworten brauchst, neue Verständnisse. Das gilt bestimmt nicht für jeden, aber ich habe viele Menschen mitbekommen und irgendwie ist mir dieses Thema sehr aufs Herz gekommen. Ich möchte euch ein Wort aus dem ersten Petrusbrief mitgeben, das ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört habt. Das aber ein besonderes Wort, meine ich, ist jetzt gerade in dieser Verfassung. Wo es heißt, 1. Petrus 5, Vers 6 und 7. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und das nicht nur ein Wort, was mir Trost gibt, was schon gut ist, sondern auch ein Wort, das Land neu einzunehmen. Denn diese Geschichten, die können einen auch ganz schön in Rückzug bringen. Kennt ihr vielleicht auch Menschen in eurem Umfeld? Oder hast du selber diese Versuchung schon mal gespürt, dich einfach nur zurückziehen zu wollen? Seine Kreise kleiner zu machen. Vielleicht auch zu sagen, ich schaue mir gewisse Nachrichten gar nicht mehr an. Oder, naja, da gucke ich gar nicht mehr hin. Nee, ich bin jetzt hier, ich führe hier mein Leben. Obwohl wir als Christen doch eigentlich in den Gesprächen gefordert sind. Am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Nachbarschaft, in der Familie. Ja? Aber das sind natürlich echte Herausforderungen. Und wir kennen die Richtung, wir sind eigentlich gesandt, unter den Menschen zu sein. Ja? Nicht von der Welt, aber in der Welt zu sein. Aber dass wir wirklich in besonderer Weise Jesus brauchen, weil diese Zeiten haben es echt in sich. Und als diese Christen, die 20, 30, 40 Jahre Christen sind, vielleicht zu schauen, ist es nochmal ein Punkt, mich wirklich zu demütigen, zu sagen, stimmt, irgendwie mir fehlen viele Antworten auf diese Zeit. Mir fehlen viele Antworten mit, auch vielleicht in meiner Familie, weil natürlich, das hat natürlich alles Prägungsrichtung und plötzlich ticken die Kinder so anders, die vielleicht diesen Zeitgeist, diese ganzen Geschichten, die ich beschrieben habe, total aufgenommen. Du, ist doch ganz normal, wenn zwei Männer heiraten. Ist doch ganz normal, wenn das derjenige sagt, er ist gar kein Mann, keine Frau und so. Was, na und, lass ihn doch, ist doch seine Sache und so. Und plötzlich ist es ganz nah. Und das sind Dinge, die konntest du vor 20 Jahren nicht lernen, weil da gab es sie noch gar nicht. Vor 20 Jahren gab es auch noch nicht so ein Russland, wie es sich jetzt darstellt und solche Geschichten. Und wo wir das Neue lernen müssen und dass wir aufpassen, dass dieses alte Hasentum, was kostbar ist, einfach eine Erweiterung braucht. Jesus, ich demütige mich vor dir, nimm mich neu in deine Schule. Und dann werden wir Gewinner. Dann werden wir Gewinner. Ich hoffe, du hast das schon mal erlebt. Wenn du an deine Grenzen kommst, vielleicht auch deinen Mangel, weil ich rede hier vom Mangel von Sicherheit, von Frieden und hast du nicht gesehen, ja? Aber dann mit dem Mangel zu Jesus zu kommen. Und wenn er dann antwortet, dann werden wir in der Krise zu Gewinnern. Weil dieses, sich in seine Hand zu demütigen, ist ja nicht einfach nur, okay, dann bin ich mal ruhig. Das ist ja, zur Quelle zu kommen, sich auf den Felsen zu gründen, sich in die Hand des Hirten zu geben. Und dann kommt Gutes raus und dann können wir Jesus erfahren und dann sehr wohl Menschen sein, die Licht sind, die Antworten haben, die interessante Gesprächspartner für Menschen dieser Zeit sein können, wenn Jesus uns stark gemacht hat. Zum Schluss, wir gehen ja auf Weihnachten zu und ich habe mal dieses wunderbare Geschenk bekommen. Da wurde für mich ein Hirte gebastelt mit zwei Schafen. Eine ganz tolle Sache, die ich da geschenkt bekommen habe. Und diesen Gedanken will ich euch zum Schluss nochmal mitgeben, weil praktisch, wenn ich es mit einem Satz zusammenfassen wollen würde, was ich euch heute versucht habe zu sagen, würde ich sagen, lasst uns neu zum Hirten zurückgehen. Lasst uns neu zum Hirten zurückgehen. Wir müssen nicht depressiv werden, das kann man sehr wohl. Man kann auch hartherzig werden, fluchen, zornig, alles Mögliche, ja, fanatisch, ja, alles Mögliche kann man werden, aber das ist nicht unsere Berufung. Dann lasst uns zum Hirten zurückgehen, der auf uns aufpassen kann, der uns stark machen kann, weil wir sind eben diese Schafe hier. Und die Logik ist, von Schafen, sie schaffen es nicht alleine, auch wenn sie sehr kluge Schafe sind, sehr entschlossene, sehr gebildete Schafe, ja, vielleicht auch sehr kämpferische Schafe, vielleicht auch ein Rambo-Schaf, ja, so. Also Schafe sind ja also echt krasse Tiere, ne? Aber sie bleiben doch immer Schafe. Und wenn Jesus sagt, ne, er ist der gute Hirte, dass wir uns ein Stück demütigen, okay, ich bin ein ziemlich cooles Schaf, auch ein sehr starkes Schaf und überhaupt, ja? Aber eben, okay, Jesus, ist in Ordnung, ich bin ein Schaf und ich brauche dich als den Hirten. Und dann werde ich auch nicht verloren gehen. Dann wird mich auch der Mut nicht verlassen. Und dieser Hirte hier wird auch niemals ein Problem haben, wo gibt's das Wasser? Wo gibt es die Weide? Dieser Hirte wird niemals ein Problem haben mit irgendwelchen Gegnern. Das liegt schon allein daran, weil er sie schon vor 2000 Jahren besiegt hat, alles, was sich als Gegner hätte darstellen können. Er hat den Kampf schon gefochten, er hebt dann nur sein Banner und dann ist alles geregelt. Und da dürfen wir drunter wohnen. Und vielleicht ist das jetzt so, ich habe gesagt, wir gehen auf Weihnachten zu, etwas, was du, es ist ja in der Deko von Weihnachten oft drin, und dass du vielleicht ganz bewusst dieses Jahr einen Hirten reinstellst, der dir Mut macht. Und dann siehst du diesen Kram im Fernsehen, in den Nachrichten, dann siehst du diesen Kram in Spielfilmen, ja, wo das kommt. Du hörst es hier, du hörst es da und du machst dir Fragen um dieses Land und schaust auf diesen Hirten, okay, Jesus, ist nicht einfach, aber du bist mein Hirte, du bist mein Gott. Und so bin ich mutig und stark und werde diese Zeit bewältigen. Und ich lasse mich nicht rausdrängen an den Spielfeldrand, was ich, was und so. Ich werde nicht depressiv, ich werde auch kein Fanatiker, sondern mit meinen guten Hirten schaffe ich den Weg. Amen.